Hallo und herzlich willkommen zum Chinalog China Podcast. Mein Name ist Sabrina Weidmann, ich bin interkulturelle Trainerin und Coach, China-Beraterin, Vortragsrednerin und die Moderatorin des Chinalog China Podcast. Ich freue mich, dass ich in der heutigen Folge des Podcasts Vincent Frémery zu Gast habe. Vincent arbeitet seit einiger Zeit, ich glaube mittlerweile fast ein Jahr, immer wieder für den Chinalog. Von ihm stammen mittlerweile einige Artikel auf dem Chinalog-Blog und er hat auch das Online-Angebot der Chinalog-Akademie unterstützt. Vincent ist Student und ist momentan in Hangzhou an der Universität und wird im Podcast über seine Zeit als Student in China an der Zhejiang-Universität berichten. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich noch für eure Geduld bedanken, dass ihr auf diese Folge so lange gewartet habt. Es gab ja jetzt tatsächlich seit Oktober sogar keine weitere Folge mehr. Es hatte auch damit zu tun, dass wir hier einfach beim Chinalog ziemlich stark ausgelastet waren und deswegen jetzt wieder frisch ins neue Jahr starten. Und wir lagen jetzt auch nicht auf der faulen Haut, sondern es ist eben auch die Chinalog Akademie entstanden. Das ist ein Angebot an Trainings, interkulturellen Trainings, als auch Trainings einfach zu China, um China mal besser zu verstehen und zu durchschauen. Und da gibt es insbesondere auch ein Online-Angebot, das ist ein dreistündiges Training, das heißt China einfach verstehen. Und das ist auch das Thema. Also wie gesagt, das Training dauert ungefähr 3 Stunden und bringt ein breites Spektrum an Themen zu China mit, hauptsächlich aus dem Bereich der Geschichte, Kultur, Wirtschaft, aber auch die Menschen. Wer den Chinalog-Podcast hört und Lust hat, dieses Online-Training zu machen, da findet ihr den Link in den Shownotes. Und da ihr fleißige Hörer seid, bekommt ihr auch einen Rabattcode. Und zwar nennt sich dieser Rabattcode Chinalog-Podcast. Alles groß geschrieben, 2 Wörter. Und wenn ihr das eingebt, dann bekommt ihr 20% Rabatt auf das Training. Also wer da Lust hat, ein bisschen mehr über China zu lernen und zu verstehen, dann kann ich euch das wärmstens ans Herz legen. Jetzt geht's aber auch schon los mit der heutigen Folge und mit meinem Gast Vincent Frémery. Viel Spaß! Hallo Vincent, schön, dass du im Podcast mit dabei bist.
Hallo Sabrina, danke für die Einladung.
Wir steigen auch direkt ins Gespräch ein. Du bist nämlich gerade in China vor Ort und vielleicht kannst du mal kurz erklären, warum dich überhaupt China begeistert und wie du überhaupt dazu kommst, dich damit zu beschäftigen.
Ja, ursprünglich war ich nach dem Abitur ein wenig aufgeschmissen wie ganz viele und wusste nicht, was ich studieren möchte. Dann war es eine relativ spontane Entscheidung, China-Studien zu studieren und das hat mir so gut gefallen. Ich war dort ein halbes Jahr in Peking, das hast du ja auch studiert, dass ich im Master weitermachen wollte mit China, habe noch den Master jetzt angefangen, China Business and Economics, weil ich denke, dass China ein unglaublich interessanter Standort für Unternehmen ist, nicht nur als Herstellungsstandort, sondern auch als riesengroßer Markt und ich da sehr viel Potenzial sehe. Und mir das Land einfach unglaublich gut gefällt, ich die Sprache gelernt habe und das sehr viel Spaß gemacht hat.
Okay, und jetzt bist du gerade in China vor Ort, was machst du da genau?
Ich absolviere aktuell die 2. Hälfte meines Studiums in China an der Zhejiang University in Hangzhou. Ich denke, es ist unglaublich wichtig, wenn man China oder Chinesisch oder irgendetwas mit China-Bezug studiert, dass man so viel Zeit wie möglich in China verbringt. In einem halben Jahr oder nur einem einzigen Auslandsstudium lässt sich das Land nicht lernen, die Sprache lässt sich nicht lernen.
Okay, und das läuft dann über die Uni oder bist du da, also viele machen das ja über ein DAAD, also über einen akademischen Austauschdienst. Wie hast du das gelöst?
Ich bin auch über den DAAD hier. Ich habe ein Stipendium für Graduierte, ein Jahresstipendium, aber ich bin auch über die Partnerschaft hier. Ich habe mir das auch über die Partnerschaft organisiert. Also meine Universität in Würzburg bietet da Programme an. Da gab es schon Kontakte, deswegen ging das relativ einfach.
Das heißt, du hast dich auch bewusst für Hangzhou entschieden. Also war das so deine Lieblingsstadt in China oder kam das mehr dadurch, dass es dann eben eine Partneruniversität war?
Ja, das mit der Partneruniversität war auf alle Fälle ein Grund. Für mich gab es aber im Vorhinein auch ganz viele andere Gründe noch, warum ich nach Hangzhou wollte. Es ist einfach eine schöne Stadt. Ich war vorher schon einige Male hier. Ursprünglich war es nur eine Touristenstadt, weil es hier diesen schönen See gibt, den West Lake, der in China ganz bekannt ist, den die Chinesen immer mit dem Himmel vergleichen und große Parks, viel Grünes, viel Natur, was nicht normal ist, nicht natürlich für chinesische Städte. In den letzten Jahren hat sich die Stadt allerdings zu einem echten Start-up-Zentrum in China noch entwickelt. Das liegt unter anderem daran, dass Alibaba hier seinen Hauptsitz hat und so einfach ein interessanter Mix ist. Und ich habe mich auch ganz bewusst für Hangzhou entschieden und nicht für Shanghai oder Peking, weil es eben nicht diese internationale Metropole ist, sondern eventuell etwas original chinesischer. Aber wenn man dann doch mal nach Shanghai fahren möchte, kann man einfach in den Gaotier, in den Hochgeschwindigkeitszug fahren und man ist in 45 Minuten in Shanghai.
Ist dann Hangzhou mittlerweile eigentlich schon so eine Art Vorort von Shanghai?
Ja, wenn man sich in den Zug sitzt und die 45 Minuten fährt, dann hat man schon das Gefühl, dass das eigentlich eine zusammenhängende Stadt ist. Also es nimmt schon ein wenig ab zwischendrin mit den Hochhäusern, aber wirklich in die Natur kommt man dazwischen nicht. Hangzhou ist natürlich riesig und Shanghai ist noch größer. Also die Provinzen um Shanghai herum, Jiangsu und Zhejiang, sind von der chinesischen Regierung so geplant, mit Shanghai immer näher zusammenzuwachsen. Das ist das Yangtze River Delta. Das soll ein riesengroßer ökonomischer Standort werden.
Okay, weil gerade wenn du sagst 45 Minuten von Hangzhou nach Shanghai, da kenne ich einige hier in Deutschland auch, die morgens länger im Auto sitzen, um zur Arbeit zu kommen.
Ja, es sind trotzdem 150 Kilometer, glaube ich.
Okay, wie sieht denn so ein Studentenleben in China eigentlich aus? Also früher, als ich noch in China studiert habe, da konnte man sich aussuchen, ob man ins Ausländerwohnheim ziehen möchte oder dann off-Campus leben möchte. Ist das immer noch so? Gibt es Ausländerwohnheime noch oder ist das mittlerweile nicht mehr so strikt getrennt?
Also als Ausländer kann man auf alle Fälle nicht mit chinesischen Studenten in ein Wohnheim zusammenziehen. Das finde ich ein bisschen schade, das wollte ich ursprünglich so machen, das geht leider nicht. Aber ich glaube auch, dass viele ausländische Studenten das gar nicht in Frage ziehen, weil chinesische Studenten wohnen in der Regel zu 5 zu 6 in einem Zimmer, während die Ausländerwohnheime in der Regel 2 bis 1 Person sind. Ich wohne allerdings jetzt außerhalb des Campus, das kann man sich frei aussuchen. Ich bin nämlich am ersten Tag direkt ausgezogen. Mein Wohnheimszimmer war leider sehr, sehr dreckig und kaputt. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich ein Jahr jetzt hier mich durchquäle, suche ich mir doch eine Wohnung außerhalb des Campus. Hat auch super schnell funktioniert. Am Tag nach meinem Einzug in mein Studentenwohnheim bin ich schon wieder ausgezogen.
Das scheint, als hat sich in den letzten 10 Jahren nichts verändert, weil ich erinnere mich auch noch gut, wie ich damals in Qingdao auch erstmal in dieses Ausländerwohnheim gezogen bin. Und irgendwann ging es mir total auf die Nerven, weil wenn wir später als 10:30 nach Hause kamen, dann mussten wir den an der Tür immer bestechen, damit wir überhaupt wieder rein durften und in unseren eigenen Zimmern übernachten. Und das ging mir so schnell auf den Keks und es wurde auch ziemlich schnell, ziemlich teuer, dass ich dann beschlossen habe, ich ziehe doch wieder vom Campus runter.
Nee, also mit den Wohnheimen, dass die schließen, ist zumindest bei mir an der Universität nicht so. Zumindest nicht für ausländische Studenten. Also für chinesische Studenten ist das schon noch normal, dass die Wohnheime um 11 Uhr nachts zumachen oder um 10:30. Aber ausländische Studenten können zu jeder Zeit nach Hause zurückkehren. Von daher ist das kein Problem.
Okay. Wenn du jetzt gerade in China studierst, also was studierst du da eigentlich? Ist das reiner Sprachunterricht oder bist du da auch für ein normales Fach eingeschrieben?
Die meisten Studenten, die nach China kommen, studieren in der Regel die Sprache hier. Das habe ich auch einige Male schon gemacht. Ich war in Peking, in Nanjing, habe ich nur Sprachunterricht besucht. Jetzt mein Studienaufenthalt enthält allerdings keinen Sprachunterricht mehr. Ich besuche nur Vorlesungen. Also ich bin theoretisch hier in einen Studiengang eingeschrieben, Chinese Economy, aber ich kann mir relativ frei aussuchen, was ich für Kurse besuche. Das nehme ich auch in Anspruch. Also ich mache nicht nur Volkswirtschaftslehre, sondern auch Betriebswirtschaftslehre. Ich habe hier Kurse wie Social Media Marketing, Advanced Regional Economics, Logistics, Supply Chain Management, eine breite Palette.
Okay, aber der Unterricht ist komplett auf Chinesisch dann, oder? Also wenn jetzt gerade einer zuhört, der sich denkt, oh, klingt cool, ich studiere auch in China, dann braucht man wahrscheinlich nach wie vor auch Chinesisch.
Nein, tatsächlich nicht. Man kann sich das als Student aussuchen. Es gibt hier viele Angebote auch für Studenten auf Englisch. Also ich besuche einige Kurse auf Englisch, einiges auf Chinesisch. Beispielsweise Social Media Marketing ist komplett auf Englisch. Das ist auch an ausländische Studenten gerichtet. 70% des Kurses sind internationale Studenten, 30% nur Chinesisch. Regional Economics im Gegensatz ist zum Teil auf Chinesisch, zum Teil auf Englisch. Der Professor kommt den Studenten manchmal auch entgegen. Das ist ein kleiner Kurs, da wird viel diskutiert. Die meisten Studenten sind Chinesen. Dann wird das ein bisschen gemischt. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Sachen, die nur auf Chinesisch verfügbar sind.
Was wäre da so ein Beispiel? Also kann man das unterscheiden? Ist es dann eher was sehr national ausgerichtet ist oder wird da jetzt nicht unbedingt der Unterschied gemacht, sondern ist einfach so?
Es gibt natürlich diese Kurse, in denen man Marxismus lernt oder Leninismus. Das gibt es nicht auf Englisch. Das ist obligatorisch für chinesische Studenten. Die sind nur auf Chinesisch. Aber ich glaube, da hat auch kaum ein ausländischer Student Interesse dran, das zu belegen. Aber sonst, die meisten Kurse sind natürlich auf Chinesisch. Also ich habe mich auch reingesetzt in einen Kurs für die Programmiersprache Python, der auf Chinesisch ist. Da ist man dann aber auch nur der einzige ausländische Student meistens.
Okay, spannend. Das heißt, du kommst zurück mit ganz vielen neuen Skills.
Es gibt sehr, sehr, sehr viele Kurse hier für Betriebswirtschaftslehre beispielsweise, die an IT gerichtet sind. Also man kann fast jede Programmiersprache hier lernen, Data Mining und auch in jedem Kurs geht es sehr viel um Datenverarbeitung. Es ist schon sehr auf IT ausgerichtet alles.
Okay, ich fand das mal ganz faszinierend, als ich vor ein paar Jahren in der U-Bahn saß und mal geguckt habe, was die um mich eigentlich so alle lesen auf ihren Handys. Und da waren ganz viele, die irgendwelche Programmiersprachen tatsächlich studiert haben, sozusagen. Fand ich damals total faszinierend, dass man halt in der U-Bahn sitzt und sich seine Zeit damit vertreibt, eine Programmiersprache zu lernen.
Das ist sehr präsent hier.
Wie sieht denn so ein Tagesablauf aus bei einem chinesischen Studenten? Was macht er so?
Sehr, sehr lernintensiv. Sehr, sehr lernintensiv. Also viele Studenten stehen morgens früh auf, wenn ich beispielsweise in die Bibliothek gehe, um ein Paper zu schreiben und da um 10 Uhr morgens erscheine, sind meistens alle Plätze schon belegt. Also es wird sehr viel gelernt. Im Gegensatz zu uns in Deutschland, wo natürlich auch viel studiert und viel gelernt wird, aber ich habe das Gefühl, in Deutschland steht für einen Studenten doch eher das Leben neben der Uni im Mittelpunkt. Was man mit Freunden unternimmt, wie man tanzen geht oder in irgendwelche Bars läuft. In China steht allerdings für den Studenten wirklich das Lernen ganz, ganz klar im Vordergrund.
Okay. Und gibt es da dann auch so wie bei uns Tutorials und Seminare, die dann quasi aufeinander auch aufbauen, wo den Studenten unterstützen, oder sitzt man wirklich vor seinem Buch und lernt einfach?
Also alles, was ich besucht habe, sind eher so wie Seminare. Also weniger, dass der Professor vorne steht und einfach erzählt, sondern dass die Studenten auch mitarbeiten können. Tutorien habe ich jetzt keine gehabt. Aber an für sich sind die Vorlesungen und die Seminare so wie bei uns. Nur, dass sie vielleicht etwas länger sind. Also ich habe Kurse, die 3 Stunden oder 4 Stunden am Stück dauern. Finde ich ein bisschen zu lang persönlich. Ein weiteres Problem ist, dass viele Studenten, ich eingeschlossen, auch zwischen den Campusen pendeln müssen. Ganz viele Universitäten sind irgendwann vor 20, 30 Jahren mal erweitert worden und dann wurde ein neuer Campus der Universität hinzugefügt, ein großer Campus außerhalb der Stadt. Das ist auch bei der Zhejiang University so, dass viele Campusse innerhalb der Stadt sind, aber einer der große, der Hauptcampus außerhalb der Stadt ist. Und dadurch bin ich sehr viel mit Pendeln beschäftigt, weil ich dann immer 1 Stunde brauche, um von dem einen um zum anderen Campus zu fahren mit der U-Bahn.
Aber dann hast du ja dazwischen Zeit, Programmiersprachen zu lernen.
Natürlich.
Genau. Würdest du sagen, dass sich jetzt dein Tagesablauf an der chinesischen Uni stark unterscheidet von dem, was jetzt die Chinesen an der Uni machen? Also ist da einfach der Druck ein ganz anderer jetzt bei dir gerade? Oder sagst du lebst gerade eigentlich so das chinesische Studentenleben?
Ganz definitiv ist das ein ganz anderes Gefühl und ein ganz anderer Druck. Dadurch, dass ich Austauschstudent bin, kann ich mir relativ frei aussuchen, was ich belege und was ich mir anrechnen lassen möchte. Deswegen ist das relativ entspannt. Ich muss auch nicht sehr viele Kurse belegen. Chinesische Studenten machen sich da, denke ich, deutlich mehr Druck. Für chinesische Studenten sind die Noten natürlich sehr wichtig, dass man am Ende einen guten Abschluss hat, um einen guten Job zu bekommen. Als Austauschstudent hat man diesen Druck gerade nicht.
Okay. Was unternimmst du denn so außerhalb der Uni mit chinesischen Studienkollegen? Also unternimmt man überhaupt was mit denen? Oder ich erinnere mich, dass es früher mal total schwer war, irgendwas zu finden, was man außerhalb der Uni mit denen machen kann. Also einfach mal was unternehmen, weil das auch noch zu einer Zeit war, wo chinesische Studenten jetzt nicht unbedingt abends noch in eine Bar gingen. Man hat sich dann vielleicht mal zum Tennis oder zum Basketball verabredet, aber alles darüber hinaus war irgendwie immer etwas schwierig. Hat sich das geändert?
Ja, das liegt an jedem Studenten, der hier nach China zum Besuch kommt, selber, wie sehr man mit chinesischen Studenten sich austauscht und wie viel man unternimmt. Natürlich gibt es Sachen, die man machen kann. In eine Disco gehen oder in eine Bar gehen hat sich nicht verändert. Ich glaube, das ist nicht die beste Idee. Das kann man nicht gerade machen. Aber man kann halt natürlich sich treffen, spazieren gehen, Sehenswürdigkeiten besuchen. Ansonsten gibt es noch hier in China diese Studentenclubs. Ich weiß nicht, ob es damals bei dir schon solche Studentenclubs gab, die sich mit allen möglichen Themen beschäftigt haben. Von Sport über kreative Sachen oder internationale Politik oder auch ganz abgedrehte Sachen gibt es da. Katzenclubs. In alle möglichen Richtungen gibt es das. Und da kann man als ausländischer Student auch teilnehmen. Und dann hat man ja direkt ein Thema, über das man sich unterhalten kann. bei dem man gemeinsames Interesse hat. Also es liegt, wie gesagt, an jedem Studenten selber. Man kann auch ganz offen über alles reden in der Regel, auch über politische Themen, solange man nur diplomatisch ist und freundlich und auch ein offenes Ohr hat, ein bisschen zuzuhören und nicht nur seine eigene Meinung durchdrücken möchte.
Okay, was sind denn so die Top 3 Themen, über die derzeit junge Erwachsene in China sprechen? Also so, worüber sprechen deine Studienkollegen? Was bewegt die so?
Also was ich jetzt besonders in den letzten Wochen das Gefühl hatte, worüber viel gesprochen wird, ist, das sehe ich immer auf WeChat, was da geteilt wird an Artikeln beispielsweise, ist so eine kleine Feminismusbewegung über die Rolle der Frau. Da gab es beispielsweise neulich ein Fernsehprogramm, das sehr die traditionellen Frauengeschlechterrollen befeuert hat, dass sich eine Frau schminken muss und immer gut aussehen muss. Da wurde sehr viel darauf eingegangen. Sonst wird viel über Hongkong auch geredet, natürlich ganz anders als bei uns. Da wird weniger über die Demonstranten und über die Forderungen geredet und deutlich mehr über die Gewalt, die dort passiert und was Hongkong für einen Schaden nimmt und wie das die Stabilität aus der Bahn wirft. Und sonst ganz aktuell vielleicht noch, ist es gerade kurz vor dem Frühlingsfest, ob alle denn ein Ticket bekommen haben für die Heimreise.
Verstehe ich. Also es sind gerade Semesterferien, glaube ich, hast du mir erzählt. Wie nutzt du denn deine Semesterferien in China? Was macht man da so? Also reist du jetzt einfach viel oder?
Ich habe das Glück, dass ich eingeladen worden bin, bei einer Freundin zu Hause das Neujahr zu verbringen, chinesisch Neujahr mit der Familie. Da bin ich ganz gespannt drauf. Ich glaube, das wird eine interessante Erfahrung. Aber sonst, fast alle gehen reisen. Habe ich auch noch vor. Also in Asien, nach Vietnam, Südostasien natürlich, bietet sich jetzt im Winter an. Oder nach Japan, Singapur. Ganz viele reisen auch innerhalb von China. Natürlich eher in den Süden als in den Norden jetzt. Das sind so die Hauptbeschäftigungen.
Spannend. Vor allem chinesisch Neujahr mit einer chinesischen Familie zu verbringen, ist bestimmt mal sehr, sehr spannend. Da bin ich dann auch gespannt, was du so berichtest. Ich habe mal noch eine Frage, so was die Zukunft angeht von Chinesen. Wovon träumen die denn momentan so? Also du hattest so ein paar Themen angesprochen, die schon aktuell sind, also worüber so diskutiert wird. Aber wenn man die mal so fragt, wovon die momentan träumen, was kommt da so?
Ja, der Tatsache geschuldet, dass ich gerade an einer wirklichen Elite-Universität hier studiere, sind viele meiner Studenten wirklich sehr fokussiert darauf, eines Tages einen guten Job zu bekommen und Geld zu verdienen. Also dadurch ist auch dieser extreme Ehrgeiz zu beschreiben. Ich denke, das ist wirklich in der DNA vieler Chinesen drin, mit dem Fortschritt des Landes auch selber immer weiter nach oben zu steigen und einen besseren Job zu bekommen, mehr Geld zu verdienen, mehr Wohlstand für die Familie zu erwirtschaften.
Stehen da auch irgendwelche Arbeitgeber im Fokus? Also wo möchte man heutzutage unbedingt arbeiten? Sind das eher chinesische Firmen, also dass die sagen, ich will mal bei Alibaba arbeiten oder vielen anderen chinesischen Firmen, die es eben auch gibt, können ja auch chinesische Autohersteller mittlerweile sein beispielsweise. Oder sagen die dann eher so klassisch Daimler, BMW, Bosch?
Na, es gibt da natürlich Prestigeunternehmen, sowas wie Alibaba, chinesische Unternehmen oder Tencent oder auch ausländische große Unternehmen. Klassisch sind natürlich auch immer sehr beliebt Staatsunternehmen, weil man bei denen sehr viel Sicherheit hat. Man hat ein hohes Einkommen und gutes Potenzial aufzusteigen.
Dann schon mal vielen Dank. Ich habe zum Abschluss noch ein paar Fragen für dich, so eine Kurzfragerunde. Und einfach mal so aus dem Bauch raus kurz, okay, schnell antworten. Lieber Nudeln oder lieber Reis?
Beides sehr gerne.
Zum Frühstück dann lieber Reisbrei?
Nudeln sehr gerne zum Frühstück.
Ja, also zum Frühstück geht es mir auch so, da doch lieber Nudeln. Okay, am Wochenende in China lieber zum Wandern oder lieber zum Karaoke?
Tagsüber wandern, abends Karaoke.
Okay, das ist auch eine gute Antwort. Am besten immer beides mitnehmen. Jetzt habe ich noch ein paar Sätze, die du ergänzen darfst. Der erste war, da sollte man in China unbedingt mal hin.
Yunnan, die Provinz grenzt an Myanmar und Thailand, Laos, da unten die Ecke an. Einfach wunderschön, wunderschöne Natur. Es gibt dort sehr viel Kultur, sehr viele Minderheiten, wirklich unglaublich viel zu entdecken. Ist leider in den letzten Jahren immer touristischer geworden.
Okay, es gibt ja auch interessanterweise immer neue Touristenziele, je beliebter eine Provinz wird.
Ja, in Yunnan, da zieht sich so ein Highway durch die Provinz durch. Ich glaube, wenn man abseits von diesem Highway ein bisschen auf Abenteuersuche geht, dann findet man da doch noch sehr viele unberührte Stellen.
Okay, sehr gut. In dieser chinesischen Restaurantkette sollte man unbedingt mal essen.
Haidilao. Kennst du das? Die Hotpot-Kette?
Ja, wo die so die Nudeln schwingen, ne?
Genau, da werden die Nudeln geschwungen. Und da kann man auch Schweinegehirn essen, wenn man will. Da kann man sehr viele interessante Gerichte ausprobieren.
Wenn man will. Ja, okay, cool. Dieser Person lohnt es sich, über Social Media zu folgen.
Man kann auf WeChat der offiziellen Social Media Plattform der chinesischen Regierung folgen. Die posten immer Updates über die neuesten Policies. Das ist sehr spannend.
Meine chinesische Lieblings-App heißt.
Ganz klar, Dajong Dianping. Das ist eine App, in der man sich Bewertungen oder Vorschläge für alle unterschiedlichen Aspekte im Leben raussuchen kann. Vorzüglich für Essen. Beispielsweise, wenn man in einem guten Restaurant essen möchte, in der Umgebung kann man sich immer anschauen, was es so Tolles gibt. Es gibt auch für jede Stadt eine sogenannte Bi-Chi-Bang, die Liste von den Restaurants, die man besuchen muss. Da sind immer die besten Restaurants der Stadt aufgelistet. Man kann sich darüber Rabatte für die Restaurants raussuchen. Aber es geht auch in alle anderen Richtungen, also für KTV, Filme, Kinos. Da gibt es alles drin. Und für alles Rabatte.
Okay, aber das heißt wahrscheinlich auch, dass die Top 5, die dann angezeigt werden oder so, auch sehr, sehr, sehr gut besucht sind.
Sehr gut besucht. Man muss jedes Mal sich eine Nummer ziehen und erstmal warten, bis man drankommt.
Da hat sich also gar nicht so viel verändert, also auch durch online. Früher hat man sich nur irgendwie direkt ausgetauscht und dann wussten alle, da müssen wir hin. Und dann stand man 2 Stunden Schlange und jetzt weiß man es halt über Social Media. Ja, lieber Vincent, jetzt sind wir auch durch mit der Kurzfragerunde. Vielen, vielen Dank, dass du im Podcast mitgemacht hast.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Sabrina.
Das war mal wieder der China Log China Podcast. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und freue mich natürlich wie immer, wenn ihr euch mit mir auf LinkedIn verknüpft. Die Kontaktdaten findet ihr alle in den Shownotes. Ansonsten möchte ich auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass es in der ChinaLog Akademie das Online-Training China einfach verstehen gibt. Und für euch als Zuhörer des ChinaLog China Podcasts gibt es da auch einen Rabattcode, der lautet ChinaLog Podcast, alles groß geschrieben und 2 Wörter. Und damit bekommt ihr dann 20% Rabatt auf das Training China einfach verstehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, bye bye und zaijian.